Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruselfaktor. Ja, jetzt hattet ihr es ja schon zweimal diese Woche mit uns zu tun. Allerdings machen wir heute keine Short Stories, denn wir sind beide hier. Ne, Lisa, sag auch mal was.
Ja, hallo zusammen und hallo Katha.
Hallo,
ich bin auch hier.
Schön, dass wir uns wieder hören und nicht alleine im Studio sind. Das ist schon ein bisschen komisch, ne?
Ja, ist auch umso gruseliger, wenn man ganz alleine aufnimmt, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch gruseliger. Ja, fand ich auch.
Ja, aber umso schöner, dass wir heute wieder zusammen da sind.
Genau.
Und ja.
Ja, heute erzählen wir euch leider nicht den Gruselfaktor vom letzten Mal, denn um mithalten zu können diese Woche, mussten wir ein bisschen vorproduzieren. Deswegen wissen wir noch nicht genau, was rausgekommen ist. Die letzten zwei Tage sind aber sehr gespannt. Und Lisa, weißt du eigentlich, warum wir das hier alles machen?
Weil diese Woche Halloween ist.
Ja, und weißt du, warum man Halloween feiert?
Also genau weiß ich es nicht, aber hast du da was vorbereitet vielleicht?
Ja, ich habe was vorbereitet und ich kann dir sagen, dass das Wörtchen Halloween von All Hallows Eve kommt und das bedeutet der Vorabend von Allerheiligen. Und ach, weißt du, was da gefeiert wurde?
Nee, kann ich dir auch nicht genau sagen, aber du sagst es mir jetzt bestimmt.
Genau, da wurde nämlich das Sommerende gefeiert und außerdem der Totengott Samhain geehrt. Oder Samhain?
Naja.
Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber da musste ich direkt an unseren Instagram-Post mit Samhainophobie denken, der Angst vor Halloween.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ganz genau. Und ja, dann haben die halt noch Feuer angezündet, die Kelten, von denen kommt das Fest nämlich wahrscheinlich, sich mit Tierköpfen und Fellen verkleidet, um so Hexen und Dämonen zu vertreiben. Da habe ich auch direkt gedacht, ja, ist ein bisschen wie dem Rheinländer der Karneval. Halloween, den Kelten wahrscheinlich, ne?
Das stimmt. Das kommt einem daher sehr bekannt vor.
Ja,
genau. Ja, spannend. Spannend, haben wir nochmal was gelernt.
Ja, ne? Ist ja, haben wir ja hier auch immer einen Bildungsauftrag bei Gruselfaktor.
Ist das so?
Ja.
Ja, gut. Ich glaube, heute müssen wir auch nicht groß erzählen, wie dieser Podcast funktioniert, oder?
Nein.
Sollen wir direkt mit dem Spuken starten?
Ja, starte du mal.
Okay. Hand aufs Herz. Spukt es dort wirklich? Um es kurz zu machen, ja. Der Bereich der Dienstboten im dritten Stock ist der unheimlichste Ort im Haus. Viele haben dort schon Schritte gehört, die ihnen dann auf dieser Etage gefolgt sind. Das passiert aber immer nur dann, wenn man ganz alleine dort unterwegs ist. Ich habe das nur einmal mitbekommen und die Schritte selbst gehört. Und seitdem beantworte ich diese Frage, die mir immer wieder gestellt wird, mit ja. Vorher hätte ich niemals an so etwas geglaubt. Man sagt, dass in dem Haus die verstorbenen Bediensteten dort geblieben sind. Und es sind eben immer wieder vor allem Schritte in und aus den ehemaligen Zimmern der Angestellten zu hören. Aber das ist noch lange nicht das Einzige, was dort nicht normal ist. Das ist nur der Anfang. Der Mann, der sich hier ausfragen lässt, arbeitet im Winchester Mystery House, welches heutzutage für Besichtigungen offen steht. Er erzählt weiter. Es gibt auch eine Erscheinung mit schwarzen Haaren, die häufig beim Schubsen einer Schubkarre gesehen wird. Einem meiner Kollegen ist mal etwas in der Hall of Fires, so genannt wegen ihrer vielen Kamine, passiert. Bevor wir die Villa an diesem Tag für Besichtigungen geöffnet hatten, stand der Kollege auf einer Leiter in dem Raum, um oben an der Wand etwas zu reparieren, als er ein Klopfen auf seiner Schulter spürte. Er drehte sich um und niemand war da. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Aufgabe. Dann bemerkte er etwas, das sich wie eine Hand anfühlte, die gegen seinen Rücken drückte, so als wolle ihn etwas von der Leiter schubsen. Er war immer noch der Einzige im Raum, er konnte niemand anderen sehen. Er ist dann sofort von der Leiter gestiegen und aus dem Raum gesprintet. Ich glaube ja, einer der verstorbenen Dienstboten von damals wollte die Aufgabe auf der Leiter an seiner Stelle fortführen. Das Winchester Mystery House. 600 Räume auf 7 Etagen. Bis das San Francisco Erdbeben von 1906 die oberen 3 Stockwerke in Trümmern zurückließ. Seitdem sind es 161 Räume unterschiedlichster Größe auf 4 Etagen. 40 Schlafzimmer, 40 Treppenaufgänge, 47 Kamine, 17 Schornsteine, 2000 Türen, 10.000 Fenster, 3 Fahrstühle, 2 separate Keller und etliche Geheimgänge. Sarah Winchester kaufte das Haus 1884, als es noch eine Farm mit 8 Zimmern war, und ließ es ihr Leben lang nach ihren Vorstellungen umbauen. Das Gebäude entstand stückweise. Es wurden ständig neue Räume hinzugefügt. Ein einheitlicher Bauplan existiert nicht. Viele der Räume waren auf vorhandenen Plänen gar nicht eingezeichnet. In dem Haus befinden sich viele Kuriositäten. Es gibt Türen, hinter denen eine Wand ist, eine Treppe, die 7 Stufen hinab und dann wieder 11 hinaufführt. Eine Treppe, die einfach in der Decke endet, und eine Tür, die in den Abgrund führt. Eine Schranktür entpuppt sich als geheimer Durchgang, der in den Schrank des nächsten Raums führt. Aber wofür? Man sagt, Sarah Winchester war von der Furcht besessen, von den Geistern der mit den Winchester-Gewehren Getöteten im Schlaf heimgesucht zu werden. Daher habe sie ihre Villa zu einem riesigen Labyrinth umbauen lassen und täglich in anderen Zimmern übernachtet, um von den Geistern nicht gefunden zu werden. Ein Medium sagt ihr außerdem, dass, wenn kontinuierlich an ihrem Haus gebaut werden würde, der Lärm des Sägens von Holz und das Hämmern von Nägeln die Geister fernhalten würden. So begannen die Arbeiten an dem Haus umgehend, nachdem sie es erstanden hatte, und wurden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, bis zu ihrem Tod 1922 fortgesetzt. Dafür muss man vielleicht noch etwas mehr zu ihrer Person sagen. Sarah Winchester wurde im Sommer 1839 in New Haven geboren. 1862 heiratete sie dort William Winchester, den einzigen Sohn von Oliver Winchester, dem Gründer der Winchester Repeating Arms Company, einem sehr bekannten Hersteller von Waffen und Munition. Am 15. Juni 1866 wurde die gemeinsame Tochter Annie Winchester geboren, die aber nur einen Monat später, am 22. Juli 1866, starb. Sarah war am Boden zerstört. Und dann, kurz darauf, erlag ihr Mann William einer Tuberkuloseerkrankung. Da sein Vater ein Jahr zuvor verstorben war, erbte Sarah Winchester das gesamte Vermögen der Familie in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Was heute dem Wert von über 500 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Zusätzlich erhielt sie einen Gesellschafteranteil an der Waffenfirma der Winchesters von etwa 50%, was ihr für den Rest ihres Lebens ein kontinuierliches Einkommen verschaffen würde. Woher sie das Geld für die ganzen Umbauten hatte, wäre demnach klar. Am teuersten war wohl der prächtige Ballsaal. Hinten in dem Saal findet man eine Tür. Öffnet man sie, ist dahinter noch eine Tür, eine Stahltür. Öffnet man auch diese, ist dahinter ein Safe. Und in dem Safe fand man nur eine Locke ihrer verstorbenen Tochter. Berichte über okkulte Zusammenhänge, wie zum Beispiel böse Geister und den angeblichen Wahnsinn der Winchester-Witwe, kamen aber erst nach dem Erdbeben von 1906 auf. Wie bereits erwähnt, hat die Naturkatastrophe, die San Francisco zerstörte, auch das Haus von Sarah Winchester nicht unbeschädigt zurückgelassen. Doch nicht nur das Haus hatte Schaden genommen. Der Mitarbeiter des Museums berichtet weiter. Tatsächlich soll Mrs. Winchester nach dem Beben in einem Raum gefangen gewesen sein. Alle Ausgänge waren verschüttet. Ihre Arbeiter konnten sie dann irgendwann befreien. Zutiefst erschüttert durch ihre Erfahrungen ließ sie den Raum danach versiegeln. Dies blieb auch sehr lange so und der Raum war einer der letzten, den wir mit in die Führungen durch das Museum aufnahmen. Bei einer der ersten dieser Führungen versammelte ein Kollege die Teilnehmer in dem Raum um die Geschichte zu erklären und auf die Gegenstände hinzuweisen, die mehr als 100 Jahre nach der Versiegelung im Inneren gefunden wurden. Der Führer der Gruppe hörte ein lautes Seufzen im Flur und ging hinaus, um den vermeintlichen Nachzügler der Touri-Gruppe zu holen. Er fand keinen Touristen, sah aber eine kleine, geisterhafte Gestalt um die Ecke schweben. Er folgte ihr schnell. Er sah nichts mehr, hörte aber ein weiteres Seufzen. Vielleicht hatte Mrs. Winchester den versiegelten Raum zuvor als Zufluchtsort vor den Touristen benutzt und ihn jetzt verlassen? Zu dieser Zeit tauchten auch immer wieder mysteriöse Dinge auf Fotos auf. 2015 haben wir mehrere Aufnahmen von der Villa gemacht. Als ich die Fotos durchsah, löschte ich, was ich nicht mehr brauchte. Aber eines fiel mir kurz vor dem Löschen eines Bildes ins Auge. In einem Fenster des Hauses entdeckte ich etwas. Ob es ein Schatten war, die Spiegelung einer Wolke oder etwas ganz anderes, etwas Übernatürliches, ich kann es nicht sagen. Aber unsere Besucher berichten auch regelmäßig, dass sie Fotos mit seltsamen Formen in den Fenstern gemacht haben. Wenn Sie das Haus besuchen sollten, studieren Sie alle Fotos, also mal sorgfältig, bevor Sie sie löschen. Abgesehen von den Geistergeschichten und den Gerüchten von der Besessenheit von Mrs. Winchester, muss sie aber auch einfach ein Genie gewesen sein. So entwarf sie ein System, mit dem sie von einem Raum in verschiedene andere Räume auf der komplett anderen Seite des Hauses kommunizieren konnte. Die Bauarbeiten am Haus endeten sofort mit Sarah Winchesters Tod am 5. September 1922. Nur wenig später öffnete das Haus für Besucher und ist seitdem ein beliebtes Ziel für Spuktouristen. Wenn ihr mir nicht glaubt, kommt vorbei und überzeugt euch von dem, was hier vor sich geht.
Winchester Mystery House, war auch mal Zeit, dass es drankommt bei uns, ne?
Ja, haben wir ja schon oft drüber geredet. Und jetzt in der Halloween-Woche dachte ich mir, gehe ich den Fall mal an. Ja.
Ja, cool. Ich liebe das auch. Also, weil ich finde es wirklich super mysteriös und gruselig. Beziehungsweise gruselig nicht mehr so ganz, weil man es schon relativ häufig gehört hat.
War dir denn irgendwas neu von meinen Berichterstattungen?
Also so ein paar von diesen speziellen Erlebnissen auf jeden Fall. Das mit den Fotos fand ich nochmal ziemlich gruselig am Ende. Hätte ich ja gern mal gesehen, wenn er die dann jetzt gelöscht hat.
Ja, muss ich nochmal gucken, ob sich da im Internet vielleicht was findet. Falls ja, seht ihr es auf Instagram bald.
Das wäre ja spannend.
Ja.
Genau. Ja, und sonst wusste ich das auch, dass sie eben flieht vor den Opfern der Winchester und deswegen ein Haus baut. Auch ganz schön dekadente Lösung für das Problem, würde ich sagen.
Vor den Opfern der Gewehre, ja, der Winchester-Gewehre, ja. Ja.
Genau. Ja,
ja, also, das muss man sich leisten können. Die hat wohl ja irgendwie an die 100 Millionen Dollar nach heutigem Wert in den Umbau gesteckt.
Nicht schlecht.
Ja.
Ja, und du hast es wahrscheinlich schon ein bisschen rausgehört, dass der Gruselfaktor nicht ganz so hoch sein wird.
Ja, dann schieß mal los. Was gibst du mir?
Eine 6, würde ich dir geben.
Okay, ja.
Also, echt gruselige Story, aber irgendwie bin ich schon ein bisschen abgehärtet damit. Deswegen ist es für mich nur eine 6, aber ich bin sehr gespannt, was unsere Hörer sagen.
Da bin ich auch gespannt drauf, ja.
Dann bist du bereit für meine Story?
Ja, bin ich. Dann schieß mal los.
Verfolgt es uns? Dieser Gedanke geht Betty im Barney Hill durch den Kopf, als sie die leeren, kurvenreichen Landstraßen in den White Mountains von New Hampshire entlangfahren. Es ist eine Septembernacht im Jahr 1961. Sie hatten kilometerweit kein Auto gesehen und ein seltsames Licht am Himmel scheint ihnen zu folgen. Der Roadtrip der Hills ist spontan. Eine wohlverdiente Pause, die Barney für mehr als nötig hält. Barney arbeitet in einer anstrengenden Nachtschicht bei der Post und pendelt jeden Tag rund 120 Meilen hin und zurück. Bettys Job beim Jugendamt ist nicht weniger hart. Die wenige Freizeit, die sie haben, widmen sie ihrer Kirche und ihren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung. Nach 16 Monaten Ehe sehen Betty und Barney die Reise durch Montreal und zu den Niagara-Fällen als ihre verspätete Hochzeitsreise. Dabei entscheiden sie sich so kurzfristig für den Trip, dass sie nicht mehr Zeit haben, vor dem Wochenende Geld abzuheben. Sie steigen mit weniger als $70 in der Tasche in ihr Auto. In der letzten Nacht ihrer dreitägigen Reise trinkt das müde Paar in einem Diner in Vermont einen Kaffee, um die inneren Batterien für die Rückreise aufzuladen. Wenn sie gut durchkommen, schaffen sie es vielleicht, vor den Windböen und Regenfällen des herannahenden Hurricanes zu Hause zu sein. Sie verlassen das Restaurant gegen 22 Uhr und hoffen, ihr rot gerahmtes Haus in Portsmouth, New Hampshire, spätestens zwischen 2 und 3 Uhr morgens zu erreichen. Während sie die endlosen, dunklen Straßen entlangfahren, gibt ihnen ein seltsames Licht am Himmel einen weiteren Grund, sich zu beeilen. Zuerst sieht das merkwürdige Leuchten aus wie eine Sternschnuppe, wird aber mit jeder Meile, die die beiden zurücklegen, größer und heller. Barney, der nicht nur ein begeisterter Flugzeugbeobachter ist, sondern als Veteran des Zweiten Weltkriegs auch schon so einiges gesehen hat, ist sich sicher, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Es ist nur ein Satellit, der wahrscheinlich vom Kurs abgekommen ist, versichert er Betty. Das Licht scheint sich mit dem Auto zu bewegen, als Barney die kurvenreiche Bergstraße hinuntersteuert. Genau wie die scharfen Kurven der Serpentinen schlängelt sich auch das Licht durch den mit Sternen bedeckten Himmel, duckt sich am Mond vorbei, versteckt sich hinter Bäumen und Bergrücken, um einen Moment später wieder aufzutauchen. Manchmal scheint es sich wie in einem Katz-und-Maus-Spiel auf sie zuzubewegen. Es muss eine Illusion sein, denken Betty und Barney. Vielleicht erwecken auch die Bewegungen des Autos den Anschein, als würde sich auch das Licht bewegen. Aller rationalen Erklärungsversuche zum Trotz gewinnt die Neugier der beiden. Das Paar hält mitten in der Nacht in einer Notfallbucht, um das Licht am Himmel genauer zu beobachten. Durch ein Fernglas sieht Betty, dass das weiße Licht in Wirklichkeit ein Objekt ist, das sich in der Luft zu drehen scheint. Barney, sagt sie zu ihrem Ehemann, also wenn du denkst, dass das ein Satellit oder ein Stern ist, dann liegst du völlig daneben. Er weiß, dass Betty recht hat. Barney hat einen IQ von 140. Er ist außerdem auch ein pragmatischer Typ, der sich normalerweise keine Gedanken über fliegende Untertassen macht. Die Nacht ist zu ruhig für einen Hubschrauber, ein Verkehrsflugzeug oder einen Militärjet. Er will Betty nicht erschrecken, aber er ist besorgt. Was ist das für ein Licht? Und warum verfolgt es sie? Sie fahren weiter. Ungefähr 70 Meilen liegen jetzt zwischen ihnen und dem warmen Diner, in dem sie eben noch einen Kaffee getrunken haben. Wären sie doch dort geblieben. Das Objekt schwebt jetzt knapp über den Baumwipfeln, ungefähr 30 Meter über ihnen. Abrupt stoppt Barney das Auto und lässt den Motor laufen. Er schiebt eine Pistole, die er für Notfälle immer unter dem Sitz versteckt hat, in seine Tasche. Betty schaut ihn angsterfüllt an. Bleib im Auto und beweg dich nicht vom Fleck, weist Barney seine Frau an. Bewaffnet und mit dem Fernglas in der einen Hand bahnt er sich einen Weg durch das Feld neben der Straße. Er muss einen besseren Blick auf das Ding am Himmel bekommen. Als er das Objekt über sich mit dem Fernglas inspiziert, stockt ihm der Atem. Was er sieht, ist so groß wie ein Jet, aber so rund und flach wie ein Pfannkuchen. Mein Gott, was ist das für ein Ding? Das kann nicht echt sein, denkt er. Hinter den Fensterreihen des unheimlichen Flugobjekts scheinen ihn graue, uniformierte Wesen direkt anzusehen. Er versucht, seine Hand zu seiner Pistole zu führen, aber irgendwie gehorcht sein Körper ihm nicht.
Leg dein Fernglas nicht weg. Schau genau hin, tönt eine merkwürdige Stimme von oben.
Barney überkommt ein schrecklicher Gedanke. Wir werden gleich eingefangen. Hysterisch schreiend rennt er zurück zum Auto und die Straße hinunter. Betty streckt noch ihren Kopf aus dem Fenster, als plötzlich laute, rhythmische Pieptöne aus dem Kofferraum des Autos ertönen. Beide fühlen sich auf einmal schläfrig. Sie verlieren das Bewusstsein. 2 Stunden später und 35 Meilen die Straße runter kommen Betty und Barney Hill wieder zu sich. Zu Hause in Portsmouth versuchen sie, die Nacht zu rekonstruieren. Barney empfindet irgendwie das dringende Bedürfnis, die untere Hälfte seines Körpers zu untersuchen. Beide fühlen dabei eine immer anwesende, unheimliche Präsenz. In den Wochen und Monaten danach recherchiert Betty, die eine begeisterte Leserin ist, in Büchern aus der Bibliothek und stößt auf den Nationalen Untersuchungsausschuss für Luftphänomene der zivilen UFO-Gruppe. Sie meldet ihre Sichtung auch der Luftwaffe, besorgt über die Strahlung, der sie eventuell ausgesetzt war. In den kommenden Jahren leidet Betty unter furchtbaren Albträumen. Barney bekommt ein Magengeschwür und immer wiederkehrende Panikattacken. Das Paar sucht sich psychologische Hilfe. Die beiden treffen sich mit Benjamin Simon, einem Psychiater und Neurologen, der sich auf Hypnose spezialisiert hat. Einer damals sehr gängigen Technik. Während monatelanger, wöchentlicher Sitzungen hilft Simon dem Paar, die Splitterteile ihrer Erinnerungen wieder zusammenzusetzen. Betty und Barney fangen an, sich an die unheimliche Nacht zu erinnern. Ein kleineres Raumschiff war auf dem Auto der Hills gelandet und hatte sie sediert. Danach führten graue Wesen sie eine lange Rampe hinauf in das Mutterschiff. Einmal drin wurden die Hills getrennt voneinander in einen Untersuchungsraum gebracht, der gekrümmte Wände und ein großes Licht von der Decke hängen hatte. Beide wurden gebeten, auf einen Metalltisch zu klettern. Der Tisch war so kurz, dass Barneys Beine über den Rand hingen. Während der Untersuchung zogen die Wesen Betty und Barneys Kleidung aus, zupften Haarsträhnen aus, nahmen Nagel- und Hautproben. Jede Probe wurde auf ein klares Material gelegt, ähnlich einem Glasobjektträger. Nadeln, die mit langen Schläuchen verbunden waren, wurden genutzt, um Kopf, Arme, Beine und Wirbelsäule zu punktieren. Eine 10 bis 15 cm lange Nadel wurde in Bettys Bauch eingeführt. Währenddessen beobachtete sie ein weiteres Wesen, das Barney und Betty den Anführer nannten. Dieses beobachtete die ganze Prozedur von der Seite. Nachdem Bettys Untersuchung beendet war, eilten die Wesen fast freudig aufgeregt in ihr Zimmer zurück. Sie entdeckten, dass Barneys Zähne entfernt werden konnten. Betty lachte und erklärte, dass Barney einen Zahnersatz trug. Eine Notwendigkeit des menschlichen Alterns, die die Wesen nur schwer verstehen konnten. Später fragte Betty den Anführer, wohin das Raumschiff schon alles geflogen sei und gab zu, dass sie nur wenig über das Universum wusste. Das Wesen scherzte mit ihr und sagte, wenn du nicht mal weißt, wo du bist, hätte es keinen Sinn, dir zu sagen, wo ich bin.
Später zeichnete Betty unter Hypnose eine Sternenkarte an, die ihr auf dem Schiff gezeigt wurde. 1965, also 4 Jahre nach den Ereignissen, wurde die Geschichte der Hills von einer Bostoner Zeitung aufgegriffen. Danach änderte sich alles. Die Geschichte des ruhigen Pärchens wurde Gegenstand eines Bestsellerbuches und eines Films mit James Earl Jones. Die aufrechten Bürger waren zu prominenten Entführten geworden. Die Geschichte der Hills prägt die Darstellung von Aliens in unserer heutigen Kultur. Vor den Berichten der Hills wurden Aliens eher als freundlich wahrgenommen. Jetzt gelten sie eben als diese gruseligen Wesen aus dem All. Auch für Psychologen war der Fall der Hills mehr als interessant. Richard J. McNally, ein Harvard-Psychologe, drückt es so aus. Meiner Meinung nach zeigt das Phänomen der Entführung von Außerirdischen, wie aufrichtige, nicht psychotische Personen Überzeugung über und falsche Erinnerung an unglaubliche Erfahrungen entwickeln können, die niemals stattgefunden haben. Zitat Ende. Ein Grund dafür kann zum Beispiel Stress sein. Die verfälschte Erinnerung dient dabei als Coping-Mechanismus des Gehirns. Die Hills standen unter solchem großen Stress. Nicht nur wegen ihrer Jobs, sondern auch aufgrund ihrer Beziehung. Er war nämlich ein Mann of Color und sie eine weiße Frau. Die Beziehung von Barney und Betty wurde in den 60ern stark stigmatisiert. Manche Psychologen interpretieren sogar, dass das Grau der Außerirdischen, also eben eine Mixtur aus Schwarz und Weiß, ein Sinnbild für die Beziehung von Barney und Betty ist. Andere Quellen gehen wiederum davon aus, dass Betty und Barney einfach eingeschlafen sind und deshalb nicht mehr wissen, was in der Nacht passiert ist. Wenn dann eben zum Beispiel nur eine unvollständige Erinnerung vorhanden ist, sagen Psychologen, arbeitet das Gehirn daran, die Lücken selbst wieder zu füllen. Und dabei können eben solche Konstrukte herauskommen. Wie dem auch sei, Betty und Barney hielten immer an ihrem Erlebten fest, egal welche Erklärungen ihnen dafür gegeben wurden. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt. Nämlich die, dass die Entführung tatsächlich so passiert ist.
Ob ich das glaube, weiß ich nicht.
Hallo?
Nee, also ja, ich fand das echt spannend. Mhm. Das ist ja echt so die klassische Alien-Geschichte irgendwie.
Mhm. Ja, und ich dachte, das ist mal was anderes, weil sonst haben wir ja immer so die Classic-Dämonen-Stories.
Ja, ja. Ach,
das bringt mal ein bisschen Abwechslung rein.
Da hast du recht. Das Thema Aliens haben wir hier, glaube ich, noch nicht groß behandelt im Podcast. Auch wenn das ja sehr gruselig sein kann. Ich glaube, am ehesten hatte ich mal was in die Richtung mit dem Hornets Spooklight.
Ja, stimmt.
Genau, wo man nicht wusste, wo das herkommt. Da hatte man auch die Theorie, glaube ich, mit Aliens.
Ja, also ich finde die Story auch echt spannend. Und da gibt es auch relativ viel zu finden. Ich habe jetzt viele Infos von history.com, da wurde das nämlich auch aufgegriffen. Ich glaube, da fanden die vor allem den Aspekt spannend, wie jetzt heutzutage Aliens dargestellt werden, so in unserer Popkultur, nämlich eben als diese bösen Dinger. Mhm. Und auch welche Auswirkungen das auf die Psychologie hatte. Die hatten aber auch viele Infos zu dem, wie das alles abgelaufen ist und viele Details aus dem Buch The Interrupted Journey von John G. Fuller, den kennt man auch von anderen übernatürlichen Phänomenen, über die er dann Bücher geschrieben hat, kann man sich sicher mal durchlesen.
Mhm. Ja, gut zu wissen. Spannende Sache.
Ja, und jetzt fände ich natürlich spannend zu wissen, welchen Gruselfaktor du mir gibst, Lesi.
Ja, ich gebe dir eine 5, habe ich mir überlegt. Also ich fand's ja mehr spannend als gruselig, muss ich sagen. Und bei Aliens bin ich auch schnell irgendwie immer auf der Spur, ja, aber das stimmt ja eh nicht irgendwie.
Ja. Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass die Story der beiden wurde nie angezweifelt in dem Sinne, dass man gesagt hat, die lügen, die zwei. Also man ist immer davon ausgegangen, dass die das auch wirklich selbst glauben, was die da erzählen. Die haben eben nur versucht, ja, zu erforschen, wie das Gehirn denen vielleicht einen Streich gespielt hat.
Ja, ja, okay. Verstehe, ja.
Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch wirklich passiert, aber eine 5 finde ich sehr nachvollziehbar bei der Story.
Ja, gut. Dann ja, sind wir ja durch mit der heutigen Folge schon wieder.
Juhu, aber morgen geht's ja schon weiter.
Genau. Ja, dann noch eine schöne Vorfreude auf dann Samstag, auf Halloween.
Genau, folgt uns fleißig auf Instagram, gruselfaktor.podcast.
Genau, Abstimmung ist online ab jetzt, wenn die Folge online geht.
Wenn wir es nicht verschlafen.
Genau. Und dann würde ich sagen, bis morgen.
Tschüss, habt einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.